Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir leben in einer Demokratie und da sollte man offen über alles diskutieren können. Manchmal scheint es, dass nur sehr einseitig berichtet wird. Wir möchten Sie daher bitten, sich umfassend und in unterschiedlichen Quellen zu informieren. Wir geben uns sowohl im Rahmen unserer Recherche wie auch in der Berichterstattung die größte Mühe, Sie umfassend, offen und ehrlich aufzuklären. Können es aber nicht ausschließen, dass sich die eine oder andere Fehlermeldung auch bei uns einschleichen kann. Seien Sie daher bitte kritisch, auch bei uns, und machen Sie sich ein eigenes Bild. Um unsere Demokratie und Freiheit zu schützen, ist es von größter Wichtigkeit, die weitere gesellschaftliche, politische, soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu verfolgen und vielleicht auch mal den Mund aufzumachen, wenn man merkt, dass eine falsche Richtung eingeschlagen wird. Es dreht sich aktuell vieles immer noch um Corona und den Schutz unserer Gesundheit. Die Gesundheit ist aber nicht das einzige Gut, das geschützt und verteidigt werden muss. Zu den schützenswerten Gütern zählen auch unsere Grundrechte, die Wirtschaft, das soziale Miteinander und viele weitere. Man muss also alles in die Waagschale werfen, um entscheiden zu können, welchen Preis man bereit ist zu zahlen, um ein Gut zu retten und andere Güter zu opfern. Man muss sich fragen, ob der Preis, den wir zahlen, angemessen ist. Ist diese Pandemie tatsächlich so verheerend, dass es gerechtfertigt ist, die komplette Wirtschaft zu zerstören, Arbeitsplätze zu opfern, die Menschen voneinander zu distanzieren und sie wieder aufzumuntern, andere zu denunzieren und so weiter? Ist es eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir wollen? Es gibt unzählige Fragen, die man sich jetzt und künftig stellen sollte und vielleicht stellen muss. Zumindest muss es aber möglich sein, diese Fragen in einer Demokratie offen zu diskutieren und das Pro und Contra abwägen zu können. Und dies ohne befürchten zu müssen, für seine vielleicht andere Meinung verunglimpflicht und verurteilt zu werden. Die NZZ schrieb am 4. Juni 2020:
Es befremdet, wenn Demonstrationen nicht als positives Signal einer funktionierenden Demokratie wahrgenommen werden.
Im gleichen Artikel wird festgehalten:
Vor wenigen Jahrzehnten hat es noch zum guten Ton gehört, prinzipiell alles zu hinterfragen, ganz besonders die Regierung. Das lernte man sogar in der Schule.
Eine Demokratie benötigt nun mal auch eine Opposition, eine kritische Gegenstimme. Das macht eine Demokratie auch aus. Dazu ein weiterer Artikel aus der NZZ Zürich vom 30. März 2020.
Virologen regieren die Welt, Politiker gebären sich als ihre Erfüllungsgehilfen und dabei bleibt viel Vernunft auf der Strecke. Dann ist kritisches Hinterfragen der angeblichen Alternativlosigkeit der Fakten dringend notwendig.
Zitat NZZ.
Es sind Menschen, die entscheiden, was nicht fakten- oder wertbasierend zu wählen ist. Die spreche ich es aus, das Dilemma zwischen den Überlebenschancen der Alten und der Zukunftschancen der Jungen entscheiden. Und die dies vor allem in der Inszenierung von Alternativlosigkeit in dieser Corona-Zeit nicht nur einen Anschlag auf die menschliche Intelligenz erkennen, sondern einen auf unsere Freiheit schlechthin.
Aus rechtlichen Gründen und um auch Klarheit zu schaffen, weisen wir Sie darauf hin, dass die nachfolgende Sendung nicht die Ansicht oder Meinung des Senders reflektiert, sondern eine Sichtweise unseres Gastes zeigt, welche wir im Rahmen der freien Meinungsäußerung hier auch veröffentlichen. Für die offizielle Meinung und Mainstream-Sichtweisen informieren Sie sich bitte direkt beim BAG unter www.bag.admin.ch. Vielen Dank und viel Vergnügen bei der folgenden Sendung, Ihr QS24-Team.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen ganz besonderen Herrn da. Er ist Arzt, er ist aber auch Aufklärer, tummelt sich in der ganzen Deutschland herum, in Österreich, in der Schweiz und macht Aufklärungsarbeit, die ganz, ganz wichtig ist. Auch das ist eine Aufklärungssendung, eine oppositionelle Sichtweise zu den Dingen. Heute aber mit dem Thema Demonstrationen und kann man sich dort anstecken bei Demonstrationen? Das ist die Frage an den Dr. Bodo Schiffmann. Ganz herzlich willkommen bei uns, lieber Bodo.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Alexander. Ich freue mich. Ist toll hier.
Danke vielmals. Also auch einen herzlichen Dank an deine Arbeit überhaupt, die du in den letzten Monaten wirklich mit Herzblut gemacht hast. Ich schaue mir die Sendungen immer wieder gern an, weil hier ich eine andere Quelle höre von den Quellen, die ich aus dem Mainstream so höre. Und ich versuche halt immer zwei Seiten anzuhören, um mir eine Meinung zu bilden. Und in den letzten Monaten war ja auch immer wieder in Deutschland sehr häufig Demonstrationen gang und gäbe. In der Schweiz ein bisschen weniger, aber Deutschland sehr fleißig. Und da möchte ich wissen, sind diese alle als Covid-Idioten zu bezeichnen, wie man es aus den Mainstream-Medien liest, dass das fahrlässig gewesen ist und die Ansteckungsgefahr diesbezüglich dann viel größer geworden ist?
Also der Ausdruck Covidiot, den hat ja die Chefin der SPD in Deutschland geprägt. Und diese Saskia Esken kriegt deswegen auch sehr viele Klagen mittlerweile, weil es einfach eine Beleidigung ist, wenn man jemanden als Idiot bezeichnet, der nachdenkt. Man muss sich das Publikum der Demonstrationen angucken. Ich finde das jetzt gerade mal bezogen auf die Anti-Corona-Demonstrationen, wobei man klar sagen muss, es handelt sich hier nicht um Corona-Leugner, es handelt sich nicht um Maskenverweigerer und es handelt sich schon gar nicht um Verschwörungstheoretiker, sondern es handelt sich um Menschen, die die faktischen Zahlen nicht mit der Interpretation der Regierung in Einklang bringen können. Das heißt, man muss sich natürlich immer fragen, besteht eine Verhältnismäßigkeit zwischen einer Erkrankung und den dazu getroffenen Maßnahmen? Und um zum Satz zurückzukommen, die Menschen, die man auf dieser Demo sieht, sind zum großen Teil Risikogruppe. Also ist die Frage, sind das jetzt alles Selbstmörder oder Menschen, die nicht am Leben hängen oder sind die verantwortungslos? Nein, es sind Eltern, es sind Großeltern, es sind Menschen, die, ich sage mal, nachdenken, die sich eben zwei Seiten einer Medaille angucken und nicht blind das glauben, was durch das Fernsehen durchläuft. Und gibt es ein Risiko, sich dabei anzustecken? Faktisch nicht. Also wir haben mehrere Faktoren, die dagegen sprechen. Und der wichtigste Faktor ist, wir können beweisen, dass es kein Risiko gibt, sich bei so einer Veranstaltung anzustecken. Meine erste Demo, ich war vorher nie auf Demonstrationen, also insofern ist die Covid-19-Erkrankung, hat mich dazu gebracht, auf Demonstrationen zu gehen, unglaublich. Meine erste Demonstration, bei der ich war, war am 9.5. in Stuttgart. Bei der Initiative Querdenken 711 von Michael Ballweg. Und ich habe dort nicht gesprochen, aber ich war da, habe Präsenz gezeigt. Und da ich nicht gesprochen habe, habe ich mich mit sehr vielen Menschen unterhalten. Und da mich viele auch aus meinen YouTube-Videos kannten, wollten sie dann ein Selfie mit mir und Ähnliches. Und wir haben dadurch sehr viele Aufnahmen. Und man konnte auch sehen, dass ich sehr engen Kontakt zu vielen Menschen hatte, dass häufig kein Sicherheitsabstand da war, dass viele keine Masken getragen haben und Ähnliches. Ich würde sagen, die meisten keine getragen haben. Und dann wurde auch der Vorwurf gemacht, dass das jetzt also gefährlich wäre, was sich hier quasi entwickelt, dass wir Leute anstecken. Und es wurde dann 14 Tage, drei Wochen später eine Anfrage direkt an die Gesundheitsbehörden in Stuttgart und so weiter gestellt. Und es wurde uns bestätigt, dass es keinen erkennbaren Anstieg der Krankheitszahlen gibt. Dasselbe konnte man auch nach den Black Lives Matters Demonstrationen beobachten. Auch hier kam es zu keinem Zeitpunkt zu einem Anstieg der Krankheitszahlen. Was sind Krankheitszahlen? Krankheitszahlen ist nicht das, was ich mit dem PCR-Test feststelle. PCR-Test testet einfach Nukleinsäure-Schnipsel, die halt in diesem Virus mit vorkommen. Sondern erkrankte Patienten, wenn wir davon ausgehen, wir haben es hier oder hätten es hier mit einer tödlichen Erkrankung zu tun, dann müsste man doch davon ausgehen, dass solche Demonstrationen zu einem Anstieg der Inanspruchnahme von Krankenhäusern führen. Mhm. Und jeder Patient, der ins Krankenhaus kommt, wissen wir, in der Schweiz genauso wie in Deutschland, bekommt einen PCR-Test. Aber das ist nicht der Fall. Das heißt, nach diesen Demonstrationen kam es in keiner Weise weder zu einem Anstieg auf Normalstationen, noch kam es zu einem Anstieg auf Intensivstationen, noch kam es zu einem Anstieg an Toten. Sondern wir haben im Prinzip seit 16., 17. März in Deutschland eine Kurve, die immer weiter nach unten geht und Richtung Null tendiert. Was eindrucksvoll belegt, dass sich bei dieser Demonstration niemand angesteckt hat und es auch nicht zu einer Infektionskette kam. Besonders wichtig ist hier diese Demonstration in Berlin. Ich denke, weltweit hat diese Demonstration Aufsehen erregt, weil die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland den Menschen erzählen wollten, da hätten sich 17.000 bis 20.000 Menschen getroffen. Okay. Jeder, der ein bisschen rechnen kann, hat gesehen, dass diese Straße zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule mehr als 20.000 Menschen fasst. Und die war dicht an dicht und es standen mehr als zwei Menschen pro Quadratmeter, eher drei oder vier. Mhm. Und auch da kam es, und das ist ein Beweis, jetzt 20 Tage, wo wir sprechen, direkt nach dieser Demonstration, es kam zu keinem Anstieg bezogen auf die gesamte Bundesrepublik, auch die sogenannten Hotspots auf unserer Karte, die wir vom Robert-Koch-Institut, das Gegenstück zum BAG in der Schweiz, beobachten können, zeigt gestern, heute habe ich noch nicht reingeschaut, keinen Hotspot mehr. Das heißt, also es sind weniger Fälle geworden, trotz dieser angeblich unverantwortlichen Demonstration. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass mit dieser Demonstration, und das ist ja ein gutes Signal, der Beweis angetreten wurde, dass man sich aktuell mit dieser Krankheit offensichtlich in Deutschland erstens nicht mehr anstecken kann und dass Masken keinen Einfluss haben.
Das sind dann wahrscheinlich einige dieser Folien, wo ich noch kurz zeigen darf.
Kannst du also es ist im Grunde genommen ganz wichtig. Wir haben ja zum einen die neuen Fälle pro 1000 Tests. Also man darf nicht den Fehler machen, dass man jetzt die Zahlen nimmt, die das Robert-Koch-Institut auf der Seite hat. Weil hier werden die Testzahlen nicht eingefügt. Und wenn ich anfange mehr zu testen, logisch, steigen die Fälle. Ich sage das immer, es ist wie, als wenn ich in den Wald reingehe und fange an, Himbeeren zu sammeln. Wenn ich eine Stunde in den Wald gehe und Himbeeren sammle, finde ich eine gewisse Menge an Himbeeren. Wenn wir zu viert dieselbe Zeit reingehen, finden wir mehr Himbeeren im Wald. Aber deswegen gibt es nicht mehr Himbeeren im Wald. Wenn wir jetzt zu 100 reingehen, dann sind die Himbeeren irgendwann alle und dann fangen die Leute an, unreife Brombeeren zu pflücken. Das sind falsch positive Fälle, weil die wollen ihren Korb trotzdem voll kriegen. Und das heißt, je mehr ich teste, desto mehr unreife Brombeeren finde ich in diesem Himbeerenkorb. Und das ist genau das, was hier im Moment passiert. Deswegen haben wir das bereinigt in dieser Grafik. Und wir sehen es hier, pro 1000 Tests hat sich tatsächlich nichts getan.
Es gab die Zeit im März, was extrem hoch war. Und seitdem her ist es eigentlich massiv runtergefallen.
He? Richtig.
Gut. Nur jetzt haben wir die Maskenpflicht.
Ja, wir haben die Maskenpflicht zu einem Zeitpunkt gekriegt, den man auf dieser Kurve nicht einzeichnen könnte. Also wenn ich in einer abfallenden Kurve irgendeine Maßnahme ergreife, ich hätte auch sagen können, alle Leute sollen rote Krawatten tragen, so wie du eine trägst, dann wäre die Kurve weiter gefallen. Es wäre sicherlich nicht redlich zu behaupten, dass die rote Krawatte daran schuld wäre. Man könnte aber statistisch belegen, seit du diese rote Krawatte trägst, nehmen die Krankheitsfälle ab. Ist das, was im Moment gemacht wird. Das heißt, ich nehme einen beliebigen Faktor, wie das Tragen von Masken, und behaupte, er hätte einen Einfluss darauf, obwohl ich weiß, dass diese Masken vor Viren nicht schützen. Das steht sogar in der Packungsbeilage dieser Masken, also dieser Masken drin. Und das ist die zweite sehr wichtige Grafik. Man sieht hier die Belegung der Intensivbetten in Deutschland. Und die rote Kurve da unten, das sind die Intensivbetten. Und man kann sehen, es hat keinen Anstieg der Kurven gegeben, weder bei der Black Lives Matter Demonstrationen, wo wir an zwei Wochenenden Großdemonstrationen mit mehr als 20.000 Menschen in mehreren großen Städten hatten, noch, und das ist ebenfalls wichtig, von dieser gigantischen Demo am 1.8. in Berlin. Und das war ja auch nur ein Bruchteil der Leute, die man da gesehen hat. Das, was wir auf den Aufnahmen gesehen haben, waren die Leute auf der Straße. Ihr müsst euch vorstellen, dasselbe war nochmal in diesem Wald daneben. Es war brütend heiß. Und alle, die einen Platz in dem angrenzenden Park gefunden haben, die haben unter den Bäumen gesessen. Das ist nur ein Teil der Menschen, die man auf diesen Aufnahmen sieht. Ein großer Teil ist unter diesen Bäumen in dieser Parkanlage.
Also ein Partner von uns war da, Partnerfernsehkanal, und der hat das alles dokumentiert. Die Bilder habe ich auch. Also es waren bestimmt mehr als 20.000, schätzungsweise über 1 Million Leute, die da waren.
Ja. Also sind wir mal nett und behaupten, es wären nur 500.000 gewesen und untertreiben mal, im Gegensatz zu dem, was ein Veranstalter macht, wäre es auch egal. Aber auch wenn 20.000 wären, müsste ja bei der angenommenen Gefährlichkeit dieses Virus es dazu führen, dass tatsächlich ein Anstieg käme. Aber es gibt keinen Anstieg.
Und da es keinen Anstieg gibt... Das wäre die rote Kurve, die müsste jetzt eigentlich in den letzten 2-3 Wochen deutlich nach oben gegangen sein.
Ja, spätestens jetzt. Also jetzt sind wir alle aus jeder Quarantäne raus. Mhm. Das heißt, die Zeit ist rum. Also wir hätten alle Symptome entwickeln müssen. Es hat aber keine Symptome entwickelt.
Was zeigt die blaue Kurve?
Die blaue Kurve, das sind Menschen, die im Moment auf Intensivstationen belegt sind, einfach... aber ohne Nachweis von Covid-19, mit zum Beispiel Nachoperationen, Herzinfarkten, Schlaganfällen, Ähnlichem, für was Intensivstationen natürlich auch da sind. Die grüne Kurve sind freie Betten. So.
Gott sei Dank ist diese rote Kurve nicht höher. Also kann man da nur sagen, Gott sei Dank. Oder?
Ja, wir haben vieles gelernt über diese Erkrankung. Mhm. Und das, was wir gelernt haben, sollten wir auch umsetzen. Es ist sehr gut möglich, dass mit diesem Virus, und das liest man in den letzten Tagen auch in der Presse, dass das Virus sich abschwächt. Mhm. Das Virus schwächt sich nicht ab. Wir haben von vornherein festgestellt, dass ungefähr 80% der Menschen mit diesem Virus überhaupt keine Probleme haben. Und wir haben uns gefragt, warum ist das so? Und mittlerweile haben wir eine Erklärung zu dem Phänomen. Es gibt zwei Arbeiten aus Tübingen und es gibt in dem Buch von Professor Sucharit Bhakti, allerdings erst in der nächsten deutschen Auflage und in der Auflage, die jetzt in Amerika rauskommt, ein Kapitel, wo er erklärt, woran das liegt.
Das ist die Kreuzimmunität, oder?
Das ist die Kreuzimmunität. Es sind nicht die Antikörper. Und das erklärt auch, warum es ein Fehler ist, Antikörper zu suchen. Es ist auch ein Fehler, mit einem PCR-Test nach Covid-Patienten zu suchen, sondern man musste eigentlich nach Patienten gucken, die Symptome haben, die zu Covid passen könnten und müsste bei denen einen PCR-Test machen.
Genau, da habe ich auch noch eine Folie irgendwo, die hast du. Genau, wenn wir gerade beim PCR-Test sind, halte ich noch kurz hier rein. Das ist eine offizielle Mitteilung von der Swissmedic über den PCR-Test. Und Sie können hier gerne selber lesen, was hier draufsteht. Für mich sehr erstaunlich. Keinen Rückschluss für das Vorhandensein eines infektiösen Erregers, sagt dieser Covid-Test aus.
Man darf ihn
was
nicht
testen wir denn eigentlich?
Ja, was testen wir denn eigentlich? Ja. Genau, das ist es. Wir suchen ein Nukleinsäureschnipsel. Und das ist
mit
insgesamt
was für
eine schon mal unredlich. Keine. Hat Kontakt.
Zu was?
Hat noch irgendwelche Reste zu einem ein Nukleinsäureabschnitt, der wohl auch dem oder charakteristisch für dieses SARS-CoV-2-Virus sein könnte. Aber wir wissen auch nicht, ob es nicht auch zu tierischen Viren zum Beispiel identisch ist. Das sind die Beispiele von den angestiegenen Fällen in den Schlachthöfen. Und Herr Drosten selbst, also der Chef-Virologe des Robert-Koch-Instituts und der Regierung, hat ja auch eingeräumt, dass es einfach tierische Sachen gibt, zum Beispiel auch bei Kamelen und ähnlichen Sachen, wo dieser Test positiv ist. Wir erinnern uns vielleicht an dieses wirklich interessante Experiment des Präsidenten von
Mosambik.
Ghana oder Mosambik, der hingegangen ist und hat also alles getestet, von Papaya über Motoröl bis hin zu absonderlichsten Sachen und hat auch positive Fälle gezeigt. Und wir müssen überlegen, wir haben eben falsch positive Fälle und wir wissen, Beispiel mit unseren Himbeeren, Brombeeren. Je weniger Kranke wir haben oder je weniger Himbeeren wir haben, desto mehr unreife Brombeeren oder falsch positive finden wir. Weil jeder Test hat eine Fehlerquelle. Und diese Fehlerquelle wird immer größer. Also man könnte in einer isolierten Insel, die noch nie Kontakt nach außen hatte, diese Tests machen und man würde positive PCR-Teste kriegen. Das bleibt nicht aus. Es gibt einfach Messfehler. Und dazu kommt, dass wir 479 verschiedene PCR-Teste auf dem Markt haben. Und es sind nicht alle Labore so gut ausgestattet, wie sie das in Deutschland sind. Das heißt, in Deutschland wird in der Regel mittlerweile ein zweistufiger Test gemacht, der möglicherweise dadurch genauer ist. Es spricht sehr viel dafür, weil das RKI steigert in nahezu unerträglichem Maße aktuell die Testzahlen. Aber die Kurve des Anstiegs folgt nur wenig. Also insofern haben wir einen besseren Test offensichtlich als die Spanier, wo die Steigerung der Testzahl auch wirklich quasi völlig synchron zu einem Anstieg der Fälle führt.
Das heißt, du gehst auch davon aus, dass das gar nicht so ist, auch in Spanien gar nicht, sondern die einfach letztendlich meinen aufgrund dieses Tests, dass sie diese Erkrankten haben. Nein, nicht Erkrankten, Infizierten, das ist ja ein ganz großer Unterschied.
Ja, man muss sich überlegen, was hängt da dran? Also an diesem falsch positiven Test hängt dran, dass jeder, der in irgendeiner Weise Kontakt mit dir oder mir hatte, dann 14 Tage in Quarantäne soll. Was ein Irrsinn.
Und was ist denn nach der Quarantäne? Ist man dann immun? Was ist denn nach danach?
Dazu müsste man ja vorher erstmal infiziert gewesen sein, damit man immun ist. Es wird ja einfach postuliert, dass es so ist.
Also jeder, der infiziert war und Quarantäne hatte, ist nachher immun und steckt sich nicht mehr an und dann ist die Sache erledigt.
Also dann muss man überlegen, welche Sache setzen wir zugrunde. Gehen wir davon aus, dass er wirklich infiziert war? Sprechen wir hier von der Antikörpergeschichte, dass der Körper sich über Antikörper schützt? Oder funktioniert das Ganze auf einer anderen Ebene, nämlich auf einer zellulären Ebene? Und ich hatte kurz angefangen, das zu sagen, was in Tübingen in dieser Studie rausgekommen ist, extrem spannend. Es ist offensichtlich so, man hat Spenderblut untersucht von Menschen vor 1-2 Jahren und hat geguckt, ob da drin Killerzellen sind, die in der Lage sind, dieses SARS-CoV-2-Virus zu desaktivieren. Und das Erstaunliche ist, in 80% der Fälle ist das der Fall. Das erklärt, warum 80% der Menschen überhaupt keine Probleme damit hatten.
Weil sie auch nicht Antikörper hatten.
Weil sie keine Antikörper hatten, sondern eine zelluläre Immunabwehr. Also wenn ein etwas Fremdes in eine Zelle eindringt, dann beschäftigt sich die Zelle damit und stellt ihre Abfälle vor die Tür, vor die Zelle. Dann kommt unser Lymphsystem und unsere weißen Blutkörperchen und schauen sich diese Abfälle an und transportieren die ab und verarbeiten die weiter, damit das alles wieder schön sauber ist. Und wenn die feststellen, aha, das könnte zum Beispiel ein böses Virus sein, dann killt diese Zelle, diese Immunabwehr, killt dann diese Zelle, die die Viren produzieren. Eine Killerzelle. Und diese Killerzellen erkennen offensichtlich, dass da ein Coronavirus drin ist, einer, der vielleicht dem Menschen schaden könnte, und desaktivieren das. Die brauchen gar keine Antikörper, soweit kommt der Körper gar nicht. Weil einfach die Produktionsstelle wird vom Körper ausgelöscht, sie ist weg. Das ist das Brillante dahinter. Und damit haben wir bereits jetzt schon eine 80-prozentige Immunität. Und wenn Menschen, jetzt kommt der Witz, Kontakt zu SARS-CoV-2 hatten oder hatten eine Infektion nachgewiesen oder was auch immer, dann ist diese Quelle dieser Killerzellen auf einmal bei 100%.
Das ist ja eigentlich revolutionäre.
Das ist revolutionär, weil dieser Schutz bleibt erstmal. Und zwar über Monate, vielleicht über Jahre. Das ist dieser Langzeitschutz auch, der bei Tetanus oder ähnlichen Sachen passiert, der dann im Grunde genommen auf Dauer eventuell einen davor schützt. Also man muss eigentlich davon ausgehen, dass mittlerweile die gesamte Bevölkerung bereits immun ist, weil anders ist es doch gar nicht zu erklären, dass es kontinuierlich zu einem Anfall der Intensivbetten kommt und der Sterbefälle weiter zu einem Abfall kommt. Das heißt, man hat überhaupt keine Gefahr mehr, dass Menschen daran sterben, weil diejenigen, die an Covid sterben mussten, gestorben sind. Die sind weg. Und die anderen haben möglicherweise längst Kontakt gehabt. Also das waren, jetzt kommen wieder die Arbeiten mit den Antikörpern dazu. Also die Leute, die Antikörper entwickelt haben, das waren die, die eben nicht zu diesen 80% gehören, die dagegen schon immun waren, über die zelluläre Antwort. Und diese beiden Faktoren zusammen macht es sehr wahrscheinlich, dass wir in Wirklichkeit 100% Absicherung haben und es nichts mehr passiert. Und jetzt kommen wieder die Zahlen aus Spanien ins Spiel. Da sollte man sich die Zahlen von der WHO anschauen. Weil da sieht man tatsächlich, dass die Krankheitsfälle in Spanien, nein, die positiven PCR-Teste in Spanien stark ansteigen. Und im März sind die Todeszahlen exakt genauso angestiegen wie diese positiven PCR-Teste. Und jetzt steigen die Sterbezahlen nicht mehr an. Das heißt, sie bleiben auf Null quasi.
Also die Auslese hat
stattgefunden. Und wir haben ja in der Vergangenheit eine Sache, die uns daran erinnern sollte, dass genau sowas passieren kann. Und das ist das SARS-CoV-1-Virus. Mhm. Dieses erste SARS, es ist ausgestorben, es ist weg. Weil die Menschen einfach es, und keiner kann es ansonsten anders erklären, die Menschen können es wegmachen. Das ist genau dasselbe, was passiert ist. Es gibt eine starke Erkrankungswelle am Anfang mit zu beklagenden Sterbezahlen auf der Welt, die aber extrem schnell zu einer vollständigen Immunität des Rests der Bevölkerung führen. Mhm. Und dieses Virus hat einen Fehler gemacht, weil normalerweise bringen Viren ihre Wirte niemals um. Das ist für die Viren ziemlich dumm, wenn sie das tun, weil sie brauchen die Wirte, um sich weiter zu vermehren. Und dieses Virus hat einen Fehler gemacht. Und deswegen wird sich dieses Virus, so wie es aussieht, von selbst löschen. Aber was hier viel wichtiger ist, das ist das Wichtigste überhaupt. Es gibt keinen Grund mehr, irgendwo einen Lockdown aufrechtzuerhalten. Wir hatten niemals einen Maskeneffekt, sondern wir haben einen Aberglauben geschaffen. Wir haben den Aberglauben geschaffen, den ich jetzt mal analog zum roten Krawatten-Aberglauben sagen würde. Der eine rote Krawatte hat leider die Pandemie nicht beendet. Tut mir leid. Die Masken aber auch nicht. Die Masken hatten keinen Einfluss, weil sonst müsste man ihn an der Kurve sehen. Und wir sehen auch, dass die angeblich verantwortungslosen Demonstrationen ein Geschenk für alle Menschen sind, weil man anhand der Demonstrationen belegen kann, ihr dürft euch treffen, Ihr dürft euch umarmen. Ich habe viele Menschen umarmt bei dieser Veranstaltung. Ihr dürft euch umarmen, ihr dürft euch die Hand geben, ihr dürft Kontakt haben, weil nichts mehr passiert. Was ihr nicht machen solltet, ist jemand, aber das gilt immer, wenn jemand total erkältet ist, total verrotzt ist und ist ja, total ist krank, dann sollte man ihn nicht in den Arm nehmen, man sollte ihn auch nicht knutschen und ihm vielleicht auch nicht die Hand geben. Das sollten wir gelernt haben und das ist etwas, wo ich ganz dankbar darum bin, weil früher war es in meiner Praxis häufig so, ich kam in die Praxisräume rein, da saß mein Patient auf dem Stuhl, ich bin Hals-Nasen-Ohrenarzt und dann machte er erstmal und dann sagt, hallo Herr Doktor, steigt mir die Hand entgegen. Oh, schrecklich. Also ich hoffe, das ist jetzt wieder mal Vergangenheit, weil anschließend greift er mit der Hand an die Türklinke und so weiter und so fort. Also Hygiene ist das, was uns alt werden lässt. Und wir sollten einen natürlichen Instinkt haben, wenn jemand offensichtlich krank ist, dass man da Gefahr laufen kann, sich anzustecken, mit was auch immer. Weil es kann ja immer wieder irgendwelche Erkrankungen geben und es wird immer wieder irgendwelche neuen Viren geben. Sollen wir uns deswegen jetzt unser ganzes Leben in einen Ganzkörperschutzanzug mit einer ABC-Schutzmaske stecken? Oder wie soll unsere Zukunft aussehen?
Ja, ich habe dich voll verstanden. Die Sendezeit ist leider durch, aber ich habe noch 100 Fragen an dich, lieber Bodo. Bleib bitte hier, wir müssen weitere Sendungen produzieren und noch andere Themen ansprechen, auch nur schon über die ganzen Demonstrationen. Ich habe 1000 Dinge zu fragen, wie du das siehst. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich muss zum Ende kommen. Bitte beachten Sie das Intro auch am Anfang und am Schluss nochmals. Ich werde hier jetzt keine Zusammenfassung machen. Ich werde keine Sichtweise vom Sender darstellen. Sie kennen die Gesetze, aber Sie haben heute auch eine oppositionelle Sichtweise gehört, basierend auch auf Fakten. Ich denke, wir sollten alle ein großes Fragezeichen vor dem Gesicht haben und sich überlegen, was ist jetzt wirklich Sache. Und das sollte das Ziel dieser Sendung sein, Sie aufzurütteln, Sie wachzubringen, sich zu hinterfragen, was ist die wirkliche Wahrheit dahinter. Danke fürs Zuschauen, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.
Aus rechtlichen Gründen und auch um Klarheit zu schaffen, weisen wir Sie nochmals darauf hin, dass die vorgegangene Sendung nicht die Ansicht oder Meinung des Senders reflektiert, sondern eine Sichtweise unseres Gastes zeigt, welche wir im Rahmen der freien Meinungsäußerung hier auch veröffentlichen. Für die offizielle Meinung und Mainstream-Sichtweise informieren Sie sich bitte direkt beim BAK unter www.bak.admin.ch. Vielen Dank und alles Gute, Ihr QS24-Team.